diesem Computer. Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Montag, der 22. April 2024. Ja, und ich melde mich hier von meiner großen Rundreise. Lieber Andreas, ich bin nicht bei dir in der Nähe, vermisse dich, den Hund, die Hühner und hoffe, du bist wohlauf. Guten Morgen.
Ja, ich bin wohl auf. Ich bin ja nun gerade aufgestanden, während du bald schon wieder ins Bett gehst. Aber das ist eben halt die Situation, wenn man so durch die Gegend jettet. Also, ja, wir haben hier heute eigentlich einen schönen Tag zu erwarten. Gestern war es so, auch doch gestern war es auch sehr sonnig. Wir hatten eigentlich nur vorgestern mal so ein bisschen Regen gehabt. Also, wir werden diese Woche jetzt richtig schöne Frühlingstemperaturen haben. So ist es zumindest angesagt. Und eben halt schönes Wetter. Und der See, der wird wieder changieren. Man hat mich letztes Mal angeschrieben, dass ich das mit der Karibik verglichen habe. Natürlich ist es nicht die Karibik, das ist schon klar, aber es war in dem Moment so ein türkises Changieren, was wir ganz selten haben in dieser Intensität, und da fiel mir die Karibik ein. Ich habe aber auch auf die Tannen davor hingewiesen, die davor stehen. Also alles ist gut hier. Wir haben alles
Ja,
im Griff.
wobei es ist tatsächlich so, dass beim Silbersee hin und wieder Ecken erscheinen, gerade im Hochsommer, wo weißer Sand ist und türkisfarbenes Wasser darüber. Also manchmal hat das wirklich ein bisschen Ähnlichkeit mit der Karibik, wenngleich natürlich die Temperaturen ein bisschen anders sind. Andreas,
Im
bist
Sommer nicht. Im Sommer haben wir auch über 30 Grad. Und wenn man dann da sind ja auch Inseln auf diesem See drauf. Der See ist ja doch relativ groß. Und da gibt es auch Sandstrände. Da ist es schon warm. Also, das hat schon ein bisschen Flair.
Ja, nicht nur ein bisschen Flair, ein bisschen Karibik-Flair.
Richtig.
Davon bin ich derzeit weit entfernt. Und ja, da ich mich hier auf Reisen befinde und von einem Ort zum anderen wandere, um die eine oder andere Recherche zu machen oder auch die eine oder andere Mitteilungsperson zu treffen, das ist ja hier ganz spannend. Haben wir natürlich auch wieder eine Sendung zusammengetragen. Und ich würde mal sagen, Andreas, wir beginnen mal damit. Wir sind aufmerksam geworden auf eine Meldung heute vom Focus. Und da heißt es, dass es also mit der Wirtschafts- und Industrieleistung Deutschlands weiterhin nicht nur nicht aufwärts, sondern weiter ziemlich steil abwärts geht. Und der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Ruswurm, der hat sich heute geäußert zum Auftakt der Hannover Messe und sagt, dass also die deutsche Industrie mit einem erneuten Rückgang der Produktion in diesem Jahr rechnet. Deutschland fällt 2024 voraussichtlich weiter zurück und es werden auch Zahlen genannt. Ruswurm sagt, wir rechnen mit einem Minus in der Industrieproduktion um 1,5% gegenüber dem letzten Jahr. Andreas, das sind ja wirklich Deindustrialisierungsanzeichen par excellence. Wie würdest du es einordnen?
Also erstmal ist das eine viel zu sanfte Beschreibung für eine Katastrophe für die Ökonomie, weil wir müssen Folgendes sehen: Als während der Corona-Pandemie bestimmte Branchen um 50% eingebrochen sind teilweise und dann wir von einem anderen Niveau ausgehen und wir jetzt von 1,5% runterfallen, dann kommen die noch zusätzlich dazu. Also wir haben ja bei weitem noch nicht das Niveau von 2018 wieder erreicht. Also man muss immer wissen, wenn wir 100 haben und das geht um 50% zurück, dann haben wir 50. Und wenn es jetzt wieder um 50% steigt, dann haben wir nicht wieder 100, sondern 75, weil ja von dem Basel-Sockelbetrag die 50 ausgehen. Das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt quasi so einen massiven Einbruch der Wirtschaft hatten und haben jetzt nicht extreme Steigerungen um 30, 50, 80, 100%, um überhaupt auf das alte Niveau wieder zu kommen, was wir hatten noch vor wenigen Jahren, als wir noch Platz 5 waren, der industriestärksten Nationen dieser Welt. Heute sind wir gar nicht mehr drauf auf der Liste. Und da muss man sich das einfach mal hier vor Augen führen. Diese 1,5% wirken relativ moderat, obwohl der Normalbürger sagt, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wir beschreiben hier einen katastrophalen Zustand der Ökonomie in Deutschland.
Ja, viele große Industriebosse haben ja in den letzten Monaten geklagt und haben gesagt, Deutschland wird deindustrialisiert, niemand tut etwas dagegen. Es ist die Klimapolitik aus dem Habeck-Ministerium, sind ja sogar zwei, nämlich das Klima- und das Wirtschaftsministerium. Das sind ja zwei Bereiche, die eigentlich überhaupt nicht zusammen verwaltet werden können, weil es ja entgegengesetzte Interessen sind, Andreas. Und alleine bei der Zuteilung dieser Ressorts fragt man sich ja, die wirbeln da seit über 2 Jahren die Welt durcheinander, ob dahinter nicht einfach eine Art Vorsatz stecken könnte, da diese Bereiche nicht zusammenpassen und wir sehen, wie alles den Bach runtergeht. Auf der anderen Seite behauptet Herr Scholz immer wieder, ja, dass er die Klagen der Industrie und auch der großen Branchen für übertrieben halte. Das heißt, es geht auch nichts voran, sondern es wird festgehalten, verzögert, verschleiert. Das ist ja ja, wie soll man sagen, eine Art Agonieprozess.
Darum geht es. Es ist eine Verschleierung ersten Grades, weil wir Industrie und Unternehmen gleichsetzen. Industrie werden aber meistens als Konzerne, weil sie sehr groß sind, in Organschaften arbeiten, nicht von Unternehmen geleitet, Unternehmern geleitet, mit Unternehmerpersönlichkeiten, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren, sondern von Managern. Und die Manager kommen vorher bei der Post, waren sie, und dann sind sie bei der Lufthansa, und dann bauen sie beispielsweise einen, was weiß ich, Bauernhofkette auf oder was auch immer, oder sind in der Pharmaindustrie oder Automobil. Das heißt, das sind dann Betriebswirte, die dann letztendlich nur den Profit des Unternehmens im Kopf haben, aber sich mit dem Unternehmen nie identifizieren. Und wenn dann solche Agenten kommen, denken wir ThyssenKrupp, wo die über Milliardenbeträge bekommen haben, um diesen Green Deal zu finanzieren. Und dann haben sie die 2 Milliarden genommen, glaube ich, ThyssenKrupp. Ich glaube, 2 Milliarden. Das ist ein Riesensteuergelder, um dann anschließend zu sagen, hat nicht funktioniert, und schmeißen dann doch ihre Leute raus. Man muss immer sehen, dass ich hier die große Gefahr der Korruption sehe. Bei den Managern in den großen Industrieunternehmen, die müssten nämlich alle Amok laufen. Die einzigen, die wirklich Amok laufen, sind Betriebe, die von Eigentümern geführt werden, mittelständische Betriebe, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren und nachts nicht mehr schlafen können, weil die Unternehmen gerade gegen die Wand fahren, während die Industriebosse sagen, ich greife hier meine Tantiemen ab, ruiniere den Laden und fange dann woanders an. Das ist die Agenda, die man nur mit solchen Figuren machen kann. Ich will hier nicht pauschalisieren, aber der Trend ist aus meiner Sicht eindeutig zu ermitteln.
Ja, es ist vor allem hier ein Anachronismus, denn die Hannover Messe, wo ja nun heute Herr Scholz sich auch zu Wort gemeldet hat, ist ja die weltweit wichtigste Industriemesse, zumindest heißt es so. Da sind über 4000 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro, Digitalindustrie, auch aus der Energiewirtschaft. Und die stellen dort Lösungen vor für eine leistungsstarke und nachhaltige Industrie. Man möchte sagen, ja, für die anderen Länder ganz sicherlich, aber das trifft ja auf Deutschland überhaupt nicht zu, wenngleich Herr Scholz in seiner Rede gestern Abend schon bekräftigt hat, also wörtlich gesagt hat, lassen Sie uns den Wirtschaftsstandort Deutschland stark machen und nicht schwachreden. Was sind das für Verhaltensweisen?
Eigentlich ist das die Logik, die da jetzt hintersteht von dem, was ich jetzt vorher sagte. Man redet im Prinzip vom Gegenteil, nämlich dessen, was man eigentlich will. Wenn man von leistungsstarker Industrie spricht und sieht momentan den Zusammenbruch, dann sieht man, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen und damit Elektroautos oder wir sehen damit beispielsweise Windkraftanlagen, dann wissen wir, dass es sich um eine Sondermüllproduktion handelt, die mit extremen Umweltschäden verbunden ist. Das heißt, das kann man nur machen, indem man nicht die Wirtschaft einlädt, die mittelständischen Betriebe, die waren ja mal die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Das hat Max Weber, der große Soziologe, irgendwann mal gesagt, dass das die Garanten unserer Wirtschaftsordnung sind, die neue Gebiete erobern und annektieren auf der ökonomischen Basis, wo Wettbewerb herrscht und so weiter. Das haben wir alles nicht mehr. Wir haben hier im Prinzip eine Absprachenwirtschaft in der Großindustrie. Das heißt, die Politik und die Manager, die hängen aus meiner Sicht mittlerweile unter einer Decke. Dazu gehören die NGOs, wie die EU, wie die Welthandelsorganisation und so weiter zu, die den Deckel zumacht und den Eintritt für mittelständische und kleine produktive Unternehmer verhindern in diese Eliteklasse, die sich dort gebildet hat. Und dann kommt genau so was dabei raus.
Ja, das sind Prozesse, die tun weh, wenn man sie mit offenen Augen beobachtet. Was man allerdings auch beobachtet, Andreas, ist immer noch eine Art Verweigerungshaltung bei vielen Menschen, dieses Problem wirklich für sich selber mal zu skizzieren und erkennbar zu machen, was in ihrem Land eigentlich passiert. Ich bin ja unter anderem auch in Deutschland jetzt gewesen, bin ich schon wieder raus. Und was ich hier so festgestellt habe, ist, dass ja viele so tun, als ob nichts wäre. Und wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann wollen sie gerne behaupten, dass alles in Ordnung ist. Natürlich sind das nicht alle unsere Leute hier im Kanal, die haben den offenen Blick. Aber wenn man dann hier ist und das beobachtet, ist das schon manchmal krass. Wie würdest du das erklären, diese Verweigerungshaltung?
Die Deutschen sind eigentlich von ihrer Mentalität her, weil sie keine Rohstoffe haben, die wirklich relevant sind, wo man sich ausruhen kann und kann sagen, okay, unter unserer Erde liegen so viele Rohstoffe, wir brauchen eigentlich gar nicht besonders innovativ sein. Das hat Deutschland nicht, außer Kohle vielleicht. Sondern sie haben vor allem ihren Kopf gehabt, der Tüftlergeist, der Erfindergeist. Das ist das, was den Deutschen ausgemacht hat. Und Deutschland war deshalb auch die Lokomotive für Innovation auf dieser Welt. Wenn man aber ein Volk nach dem Zweiten Weltkrieg quasi komplett eindampft und letztendlich diese hybride Führung sieht, die gegen Deutschland gerichtet ist. Alles gegen Deutschland. Das ist ja die Devise aus meiner Sicht momentan. Und zurzeit erreichen wir langsam den Zenit. Dann wird es plötzlich klar, in welche Richtung wir eigentlich hier gehen. Und jetzt sehen wir natürlich vor allem auch, dass Deutschland keine große Rolle mehr spielt und es wird dauern, bis man wieder mit einem Wiederaufbau beginnen kann. Wir erkennen einfach, dass die Machtstrukturen, die von Deutschland ausgehen würden, eventuell in Verbindung sogar noch mit den Rohstoffen von Russland dazu führen würden, dass gerade aus angelsächsischer Sicht hier ein Problem entsteht. Das hatten wir vor dem Ersten Weltkrieg auch, wo dann eben halt zufälligerweise dann eben halt dieses Attentat gegen den österreichischen Thronnachfolger, den Franz Ferdinand von Österreich stattfand und dann durch der Erste Krieg ausgelöst wurde. So schreiben es zumindest die Geschichtsbücher und da wollen wir ja nicht dran zweifeln. Und wir haben genau wieder dieselben, ich sage mal, Entwicklung auch diese Kriegsgeschichte, Corona-Geschichte, das spielt ja alles miteinander ein, wenn man das Ganze beobachtet.
Ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen in Deutschland und da gibt es, also mit denen, die noch da waren, denn viele sind weg. Viele gehen ins Ausland, die suchen sich andere Länder innerhalb Europas, auch außerhalb Europas, um dort ihr Glück zu versuchen, weil die sagen ganz klar, dieser hohe Steuersatz alleine, das schaffen sie gar nicht mehr. Und was auch jetzt offenbar so langsam bei den jungen Leuten greift, ist die Information, dass die nie an Krieg gedacht haben, eventuell doch damit in Zusammenhang gebracht werden könnten, beziehungsweise eingezogen werden könnten oder eben zumindest erstmal gemustert werden. Und da haben eben auch viele, vor allem die Klugen, die etwas aufgeklärteren jungen Leute, keine Lust. Das heißt, man kann beobachten, dass da schon einiges in Bewegung geraten ist. Das ist natürlich genau das, worüber du immer sprichst. Wenn die jungen, gut gebildeten Leute gehen, dann ist das Land natürlich betroffen davon.
Naja, wir sehen ja, dass die Bildungsmisere und die Verdummung auch mittlerweile die obersten Ministerposten erreicht hat. Also ich meine, wir haben einen Wirtschaftsminister, der keine Ahnung von seiner Aufgabe eigentlich hat. Das ist nun wirklich kein Bashen oder kein Falsches. Er hat einfach keine Ahnung. Im wahrsten Sinne des Wortes, er erahnt nicht einmal, was dahinter steht, hinter den Strukturen. Nicht einmal eine Erahnung von dem. Und das sind natürlich dramatische Entwicklungen. Und ich verstehe junge Leute, die gehen. Allerdings Was mir dabei so ein bisschen fehlt, ist ein gesunder Patriotismus, wo man sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Wir sind ja auch im Ausland, aber wir versuchen immer wieder auch im Rahmen unserer alten Heimat die Dinge zu bewerten und die Sachen dann eben halt auch zum Guten zu wenden. Wir versuchen das zumindest. Und das ist oft eben halt nicht unbedingt der Fall, sondern einfach auch ein gewisser Egoismus. Ich will einfach Friede, Freude, Eierkuchen weiterleben. Einfach nur weggehen ist auch nicht so der richtige Weg. Aber es findet auch kein richtiger Widerstand statt. Aber das darf man auch nicht vergessen, die Schule, die Bildungssysteme, die Universitäten haben eine dramatische Verantwortung für diese totalitären Entwicklungen der Ideologie, dieser rot-grünen Ideologie mit Umweltzerstörung und all diesen Kriegen und all diese Dinge, die hier gerade inszeniert werden, unmittelbar mit zu tun. Und wir haben alle nicht richtig aufgepasst. Und ich schließe mich da ganz klar mit ein.
Hast schon öfter gesagt, und
Ja.
das scheint natürlich auch so zu sein. Lass uns mal weitergehen mit der nächsten Meldung. Es ist wirklich eine Art Jammern, und es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, wenn man den Weitwinkel geöffnet hat und wirklich die Zusammenhänge erkennt, ja, diesen Blick in die Zukunft noch zu wagen. Es ist wirklich tatsächlich schwierig. Wenn man hier vor Ort ist, wird es deutlicher. Ganz ehrlich, also wenn wir da auf unserer Insel sitzen und auf den Silbersee gucken, es ist gut, dass wir diese Position haben, denn dann kann man das in Ruhe bewerten. Ich spüre bei mir schon eine gewisse innere Anspannung, wenn ich dies jetzt hier so innerhalb der Gesellschaft beobachte. Aber gut, Andreas, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich der Ausschuss für wirtschaftliche und monetäre Angelegenheiten des Europäischen Parlaments hat in aller Eile, trotz aller Warnungen, eine Empfehlung für die gemeinschaftliche Einlagensicherung beschlossen. Diese Entscheidung fiel kurz vor dem Ende der Legislaturperiode des EU-Parlaments, das ja im Juni neu gewählt wird, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Vorgelegt wurde sie von dem österreichischen EU-Abgeordneten Ottmar Karas von der ÖVP. 26 Ausschussmitglieder stimmten dafür, 18 dagegen, 3 Enthaltungen. Nach der Europawahl im Juni würde sich das EU-Parlament mit dieser Vorlage befassen. Mich würde interessieren, was du zu diesem Vorgang sagst, beziehungsweise was sich dahinter verbirgt.
Ja, das ist eine nächste dramatische Entwicklung, die gerade läuft. Und die Achse des Guten, achgut.com, hat das hervorragend aufgearbeitet in einem Artikel. Und man plant hier eine Haftungsunion für alle EU-Staaten, die man bei Einführung des Euro ja als zwingend abgelehnt hat. Das ist der entscheidende Punkt. Die EU plant also die Einführung der sogenannten European Deposit Insurance Scheme, also ein europäisches Einlagensicherungssystem, um damit die Stabilität der Banken in Europa zu verbessern. So heißt es natürlich, und genau das Gegenteil ist der Fall. Konkret heißt das hier in diesem Fall, dass die Hälfte der nationalen Einlagensicherung, jede Bank hat ja eine Einlagensicherung, wenn die pleite geht, dass die Kunden dann ihr Geld bekommen oder zumindest einen gewissen Anteil. Wie viel der denn an Wert hat, man kann das ja durch Inflation auch entwerten, das ist eine andere Sache. Aber diese Einlagensicherung der Nationalbanken sollen jetzt in einen europäischen Topf überführt werden. Damit würden alle europäischen Banken quasi füreinander haften. Und das ist der dritte und letzte Schritt zu einer Bankenunion und damit auch einer Wirtschaftsunion in dem Sinne. Und die deutschen Regionalbanken, die protestieren natürlich dagegen, weil das sind die einzigen, die noch halbwegs sicher sind, speziell auch also Volks- und Raiffeisenbanken und so weiter, also Genossenschaftsstrukturen, die lehnen natürlich eine europaweite Einlagensicherung ab, weil sie auch verboten ist, ganz klar in den Verträgen von Maastricht.
Tja, aber jetzt macht man das ja doch, und auch von konservativen und liberalen Parteien kommt Kritik, dadurch die Souveränität der Staaten ja diese weiter untergraben wird und Staaten mit stabilen Finanzen, eben wie Deutschland, Niederlande, Österreich, Finnland, damit künftig ja für Staaten haften, die stark überschuldet sind, wie Griechenland und Italien beispielsweise.
Richtig, das ist also ganz wichtig, dass die Finanzen von Deutschland, des Staates Deutschland, ja stabil sind, nicht die Finanzen der Bürger. Wenn wir also zum Beispiel von einem reichen Land ausgehen, dann sprechen wir von Deutschland, einem reichen Land. Ja, der Staat, die Behörden, die Politiker, die Beamten, die sind sehr wohlhabend, aber das Volk eben nicht. Und das ist das Entscheidende. Wenn man mal zugrunde legt, wer hat wie viel Geld, dann stellt man fest, dass Deutschland langsam zum Armenhaus verkommt bei den normalen Menschen. Aber worum geht es hier? Man hat hier quasi gegen das eigene Recht verstoßen. Ich habe hier gerade mal rausgesucht, eine Anzeige, ein Werbeplakat von der CDU aus dem Jahre 1999. Und die entlarvt die CDU als eine dramatische Lügnerpartei. Die CDU als Lügnerpartei. Ich sage das so dramatisch, weil es hier nicht um eine Petitesse geht, dass man irgendwas ein bisschen mal verändert, als man vorhatte, sondern elementare Grundlagen. Ich lese das mal kurz vor. Das ist ein kurzes Wahlplakat von 1999. Der CDU, wo man den Euro einführen wollte. Überschrift: Was kostet uns der Euro? Und da steht dann die zweite Überschrift: Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Das ist nämlich ganz klar hier die Situation. Aussage von der CDU: Ein ganz klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften, mit den Stabilitätskriterien des Vertrages. Und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt wird. Übrigens, das ist immer verstoßen worden von Anfang an. Das war von Anfang an eine gigantische Lüge, diese Euro-Geschichte. Jetzt kann man es endlich erkennen, obwohl wir es vorher alle wussten. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst leisten können. 1999. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Fit für Europa, stark für die Zukunft, CDU. Wunderbar. Und jetzt lügt diese sogenannte Volkspartei den Menschen ins Gesicht und die regen sich dann auf, wie du gerade sagst, also dass selbst die konservativen und liberalen Parteien dann das Ganze kritisieren. Nein, sie haben gelogen. Und ich sage mit Vorsatz oder eben halt mit Unfähigkeit. Und für mich ist das so ein Ding, was mich wirklich fassungslos macht.
Es ist nach dem Motto, was stört mich mein Geschwätz von gestern? Das heißt, ja, Andreas, wir sind ja in historischen Prozessen und das Vertrauen in sämtliche wichtige Institutionen, wie eben unter anderem die Politik, geht verloren. Das Vertrauen in die Banken, das Vertrauen in die Wissenschaft, das Vertrauen in die Stabilität der Gesellschaft. Wir befinden uns in einem Prozess, wo wir alle viel Kraft brauchen, um das Ganze zu verarbeiten und zu überstehen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, auch wenn wir hier mit diesen katastrophalen Meldungen leider zu tun haben, wir könnten sie auch weglassen und könnten übers Wetter alleine reden. Das bringt aber nichts. Es ist wichtig, dass wir die Augen offen haben, dass der Weitblick weitergezogen wird von ganz oben aus der Adlerperspektive, um die Zusammenhänge zu sehen. Es scheint ja wirklich, also wenn man so eine dramatische Meldung, wie du sie jetzt gerade hier mitgeteilt hast, sich mal genauer anguckt, das heißt, die Völker in der gesamten EU-Zone wurden belogen und betrogen und zahlen jetzt eventuell eine Rechnung, die nie irgendwie vorher diskutiert worden ist. Das heißt, ja, dass diese Vertrauensverluste immens werden, aber immer noch nicht bei den Menschen eigentlich ankommen. Weil wenn du sagst, die Achse des Guten hat diese Meldung gebracht, dann kann man ja nur sagen, wo sind denn die anderen?
Ja, das ist ein glattes Versagen natürlich, aber das sagen wir ja oft. Wir müssen aber auch eines dazu sagen, das ist eigentlich kein Anlass für eine Untergangsvision. Wir müssen eines erkennen, das Falsche muss weg. Die alten Parteien haben komplett versagt. Das sind die, die momentan rotieren und versuchen, die Opposition mit jeder in jeder Form irgendwie zu verhindern, weil wir das erste Mal mit den Aussagen von Frau Weidel oder Aussagen von Herrn Chrupalla plötzlich Probleme haben in den Parteien, dass die sehen, da sagt einer einfach mal logische Zusammenhänge und nicht nur ideologisches Geplänkel. Und damit haben sie ein Problem und fordern jetzt, dass die Demokratie erhalten bleibt, nämlich der alte Sumpf erhalten bleibt. Es steht alles komplett auf dem Kopf. Und für mich ist das natürlich eine gute Entwicklung, weil die Dinge kommen jetzt alle nach oben. An allen Ecken kocht es nach oben und die Wahrheit kommt an die Oberfläche. Und es lässt sich auch irgendwann nicht mehr verhindern, dass auch die Masse das Ganze mitbekommt und auch die ersten großen Medien irgendwann anfangen und sagen, ich habe mit der Lügerei einfach die Faxendicke und ich werde jetzt anfangen, auch mal einfach mal die Wahrheit reinzubringen. Eine süddeutsche Zeitung beispielsweise mit einer stellvertretenden Chefredakteurin, die sich mittlerweile zu einem zweiten Relotius entwickelt. Also diese ganzen Dinge im Prinzip, die müssen jetzt langsam weg und dieses Spiel ist gut. Das Falsche kommt weg, damit das Neue wieder aufbauen kann. Und das ist eigentlich die gute Nachricht.
Ja, es gibt ja auch, das hat jetzt mit politischen Meldungen wenig zu tun, aber vielleicht Auswirkungen darauf. Ich habe das gerade gelesen bei Silke Schäfer hier im Kanal, die sagt, jetzt am 21. April war es soweit, heute ist schon der 22., dass Jupiter und Uranus ihre Kräfte vereinen und einen neuen 14-Jahres-Zyklus eingeleitet haben. Und das werde eine Art Durchbruchskonstellation erfolgen lassen und uns auch evolutionär in neue Dimensionen führen, sie sagt, von denen wir im Moment noch nicht einmal zu träumen wagen. Das passt ja alles zu den derzeitigen Entwicklungen, wo alles, egal ob es Frau von der Leyen, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, oder die WHO, Pandemieverträge kommen wir auch gleich noch, was immer gehören. Also es gehört, wie du gerade gesagt hast, es ist jetzt ein Prozess im Gange, der alles nach oben spült. Eventuell bekommen wir jetzt einfach astrologisch und astronomisch noch ein bisschen Power mehr dazu und sollten einfach zusehen, dass wir diesen Prozess alle persönlich in innerer Stabilität durchstehen. Ich mache das ja hier auch immer wieder, dass wenn mich etwas schockt oder beeindruckt, dass ich einfach kurz rausgehe, ein Gebet spreche, mir Kraft und Hilfe von oben hole und gestärkt dann wieder weitermachen kann. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Prozesse derzeit.
Ja, also ich muss sagen, ich bin sicher, dass die Sterne auf uns wirken, da bin ich ganz sicher, aber die Astrologie erschließt sich mir persönlich überhaupt nicht. Ich bin eher astronomisch geprägt und ich brauche irgendwie eine logische wissenschaftliche Struktur und deshalb lese ich ja im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, wo es eben halt um einen logischen Aufbau der Schöpfungsarchitektur geht, die man versteht und da bin ich dann eher besser aufgehoben, aber jeder hat so seinen Weg und eins ist definitiv, wenn ich auch mich auf diese wissenschaftlichen Fundamentaldaten von Abdruschin beziehe, die mich ja zutiefst berührt haben, weil sie die gesamte bestehende Physik auch immer wieder entlarven, auch als gewissermaßen Eitelkeit, die sich da bestimmte Mathematiker auch zusammengebastelt haben, dann wird das erst richtig spannend. Aber auch wenn man aus der astrologischen Empfindungsseite heraus auch die Sache sieht, wir spüren, wir sind in einer Umbruchphase einer Transformation. Ob das nun am 21. April losgeht oder wann, das kann ich jetzt nur nicht beurteilen.
Ja, danke schön, Herr Professor Popp. Wir machen mal weiter. Wir haben nun gedacht, die große Corona-Pandemie liegt hinter uns mit allen Wehen und Wirren, aber das scheint noch überhaupt nicht der Fall zu sein, denn wir haben eine Meldung hier vorliegen von der Bild und da lautet die Überschrift: Steuerzahlerbund fassungslos. Massenskandal kostet dieses Jahr weitere 534 Millionen Euro. Andreas, eine halbe Milliarde Euro. Und Die Maskenbeschaffung in der Pandemie war ja schon eins der größten finanziellen Desaster in der Geschichte des Landes, so wird es hier beschrieben, nämlich 5,7 Milliarden Masken für 5,9 Milliarden Euro. Es wurde damals die vielfache Menge beschafft, die gebraucht wurde. Jens Spahn hat damit einige Probleme bekommen, aus meiner Sicht nicht genügend, aber vielleicht kommen die ja noch, denn es sind zusätzliche Schäden entstanden durch die teure Lagerung, durch die Vernichtung der überflüssigen Masken. 2,9 Milliarden wurden bereits verbrannt und kommen noch in die thermische Verwertung, wie es hier genannt wird. Also auf jeden Fall ist es ein 55-seitiger Bericht des Bundesrechnungshofes, der, wie es hier heißt, einem Scherbengericht gleiche, wörtlich. Das Bundesministerium für Gesundheit nutzte mehrere Beschaffungswege parallel ohne effektive Mengensteuerung. Unfassbares Detail: Weniger als ein Drittel der OP-Masken und weniger als ein Viertel der FFP-Masken wurden schließlich zur Pandemiebekämpfung verteilt. Misswirtschaft par excellence.
Naja, also das Entscheidende ist ja hier letztendlich, dass die Politik jetzt sagen wird, wir waren damals in einer Notlage, die wir nicht beurteilen konnten. Wir mussten irgendwie handeln, dabei haben wir Fehler gemacht. Ganz klar, das ist falsch, nämlich falsch, was Sie sagen. Tatsache ist, dass bekannt war, dass die Corona-Pandemie geplant war. Die Schreiben sogar über das Bundesinnenministerium aufgetaucht sind, wie man die Menschen in Panik bringt und so weiter. Das heißt, diese Situation, die wir damals hatten, war absolut kontrolliert. Es gab gar kein Problem. Es wurde ein Problem inszeniert. Wissen wir heute aus den RKI-Akten, auch wenn ich das immer wieder betone, das ist so unglaublich wichtig. Aber man hat dann natürlich auch gewisse Zuckerlis ausgestellt. Und wenn man sieht, was die Industrie, die Pharmaindustrie für gesamte Gewinne gemacht hat, da hat man natürlich auch durch die Einflussnahme in die Behörden nicht so genau hingeguckt, wenn Politiker zum Beispiel korrupterweise Abgeordnete auch in Deutschland, in irgendwelchen Länderparlamenten, sich Provisionen eingesteckt haben. Denn in diesen Milliardenbeträge sind ja auch Provisionen drin von Initiatoren, die das als Volksvertreter, nämlich abkassiert haben, indem sie ihr Volk betrogen haben um Steuergelder. Das sind ja die Dinge. Es wird hier so harmlos beschrieben nach dem Motto, es ist alles ganz furchtbar und das ist alles Mangelwirtschaft. Nein, es ist aus meiner Sicht Vorsatz. Zumindest steht dieser Verdacht im Raum und ich warte immer noch auf die Justiz, die eingreift.
Das würde auch passen zu der Information, dass ja das Bundesgesundheitsministerium sich ja die ganze Zeit auch geweigert hat, Details und Informationen
Ja,
rauszugeben.
klar.
Getarnt und getrickst, kann man sagen. Der Rechnungshof schreibt, das Bundesgesundheitsministerium unterliegt sowohl in Zivil- als auch in Verwaltungsgerichtsverfahren der prozessualen Wahrheitspflicht. Es ist zu beanstanden, wenn eine Bundesbehörde in einem Gerichtsverfahren einen unzutreffenden Sachverhalt vorträgt. Und der Vorwurf hier lautet, dass das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn die Unterlagen zum Maskendesaster pauschal als geheim abgestempelt hat und sie auch in Gerichtsverfahren, also die gab es ja schon durchaus, unter Verschluss gehalten hat. Und laut Rechnungshof diente dies dem Zweck, die öffentliche und parlamentarische Kontrolle zu erschweren.
Wir sehen das ja jetzt auch auf der kleinen Landesebene in Bayern beispielsweise. Markus Söder, der wurde ja nun aufgefordert, um die Corona-Situation, die politischen Entscheidungen und die Wege und die ganzen Informationsflüsse damals offenzulegen, um das nachzuvollziehen, und er weigert sich, die nach außen zu tragen. Das ist sein Demokratieverständnis. Es tut mir leid, das ist ein feudalistischer Totalitarismus, der dahinter steht. Und wenn diese CDU, CSU, SPD und alle, wie sie da unter der Hand mischen, gemeinsam im Prinzip die Demokratie schützen wollen vor bösen Einflüssen von Rechtsextremen, dann fasst man sich wirklich an den Kopf. Ja, was sind denn das überhaupt für Demokratieverständnisse, die die offenlegen? Nein, sie weigern sich, sie machen ihr Ding. Das ist Feudalismus. Das haben die Fürsten damals auch gemacht. Das dumme Volk soll arbeiten und soll dann eben halt ihren zehnten Teil abgeben. Damals war es nur der zehnte Teil. Heute ist es eben halt 70 bis 80%. Das dürfen wir nicht vergessen. Fast 80% unseres erarbeiteten Kapitals sogar darüber geht an Steuern weg. Es ist nicht nur die Einkommensteuer, es ist die Mehrwertsteuer. Die vielen Steuern, die wir überall haben, im Benzinbereich, Alkohol, sonst was, überall. Wenn man das mal zusammenrechnet, ist vom Mehrwert, den man schafft, im Prinzip über 80% an Steuern beim Normalbürger. Das geht also quasi an die öffentliche Hand, die dann diesen Unfug betreiben, den wir hier gerade belesen.
Ja, und trotzdem, es ist nicht zu fein gesponnen. Es kommt alles an die Sonnen, hat jedenfalls meine Mutter schon immer gesagt, wenn wir versucht haben, was zu verheimlichen, was wir ausgefressen haben. Also insofern müssen wir einfach auch uns in Geduld üben, aber weiterhin jeder, wo er kann, aktiv aufklären. Nicht mit dem Zeigefinger, sondern in harmonischen Gesprächen am besten, wo man vielleicht kleine Andeutungen macht oder eine Frage stellt, um dann ins Thema reinzukommen. Ich bin da gerade hier auf Reisen auch in der Übung und es funktioniert oft. Man merkt auch tatsächlich, dass viele Menschen innehalten und zögerlich zugeben, ja, ist nicht alles so ideal und so. Ja, genau. Und wir haben ja schon letzte Woche gesprochen über Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, deren Schicksal im Moment doch ziemlich gebeutelt ist und es vielleicht auch nicht so läuft, wie sie sich das ausgedacht hat, nämlich dass sie für 5 weitere Jahre im Juni als EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden könnte. Denn wir haben ja letzte Woche schon gesprochen, was da alles im Argen liegt. Und jetzt hat es auch die Bild gemeldet und hat getitelt: Das Tuschelthema in Brüssel, EU-Chefin von der Leyen droht der Putsch. Man spricht von einer harten Woche für Frau von der Leyen, denn das könnte jetzt alles nur ein Vorgeschmack werden auf die Wahlen, obwohl man ja von Wahlkampf kaum etwas mitbekommt. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, sie hatte ja versucht, ihren CDU-Parteifreund Markus Pieper auf den hochdotierten Posten des EU-Mittelstandsbeauftragten zu hieven. Und dann kamen von allen Seiten Vetternwirtschaftsvorwürfe. Und Pieper hat dann entnervt hingeworfen. Also sie sind wirklich gescheitert mit diesem Plan, ähnlich wie Habeck ja auch mit dem Greichen-Clan verbandelt war. Und vielleicht hat er die schon wieder irgendwo anders eingesetzt, aber erstmal musste dieses offizielle Konstrukt aufgelöst werden. Und Frau von der Leyen hat inzwischen immer mehr Gegner bekommen, auch in den eigenen Reihen der konservativen Parteienfamilie der EVP. Da gehören ja auch CDU und CSU hin. Und vor allem schlägt ihr immer wieder ins Genick die Affäre um die undurchsichtigen Bestellungen von Corona-Impfstoff, also der sogenannte Pfizer-Deal. Auch darüber berichtet jetzt Bild, Andreas. Und das sind eigentlich die Hinweise, dass in die ganze Affäre doch mehr Licht kommen könnte, denn wer hat darüber schon groß berichtet im Mainstream?
Naja, das Entscheidende ist hier, dass hier von den wirklichen Konsequenzen abgelenkt wird. Denn ob da Frau von der Leyen dann nochmal nachgewählt wird oder nicht, die Frau ist 65 Jahre alt, die kann sich zurückziehen und man braucht sich keine Sorgen machen, dass sie in Armut landen wird, wenn sie ihre Pensionen dann bekommt. Denn das wird sehr hoch honoriert, wenn man solche Posten ausübt, wo man auch ein Stück weit mit seinem Gewissen regelmäßig in Konflikt kommt. Das denke ich mal ganz einfach. Das ist ja teuer, so ein Gewissen. Und ich glaube ganz einfach mal, dass diese Konsequenz, dass sie nicht wiedergewählt wird, schon im Raum steht, um zu sagen, jetzt ist sie wirklich geprügelt, sie hat verloren. Aber es geht um was ganz anderes. Es geht um Straftatbestände, die im Raum stehen, die auch mit Freiheitsstrafen, also mit Inhaftierung, bedroht werden und die Immunität dann natürlich aufgehoben werden muss und so weiter. Das findet überhaupt nicht statt in diesen Diskussionen. Das finde ich viel wichtiger, als ob sie jetzt gewählt wird wieder.
Naja, nö. Lass uns mal weiter gucken, was die Bild da noch geschrieben hat. Die haben also diesen Pfizer-Deal erwähnt
Ja.
und haben dann, und hier heißt es, dass jetzt auch die EU-Staatsanwaltschaft, die EUSTA, gegen sie ermittelt, eben wegen genau jener verschwundenen SMS-Nachrichten und geschwärzten Verträge, auch wegen der geheimen Verhandlungen zu dem Milliardendeal, für den ja alle EU-Steuerzahler aufkommen müssen. Und hier heißt es weiter, die Ermittlungen bestätigen nun auch die Bundesregierung in einer Antwort an den Abgeordneten Christian Laie von der Sarah-Wagenknecht-Partei, aus welcher die Berliner Zeitung zitiert hat. Und dabei könnten am Ende auch deutsche Behörden eingebunden werden, die etwas zu von der Leyens Geschäftsgebaren in der Pfizer-Sache beizutragen haben. Es sind zwar jetzt der Bundesregierung noch keine Rechtshilfeersuchen an deutsche Stellen bekannt geworden, aber die Europäische Staatsanwaltschaft agiert als unabhängige Ermittlungsbehörde. Was erwartest du dir davon?
Ja, erst einmal relativ wenig, weil die sind doch zu stark miteinander verbandelt und ich sehe eben halt die Gewaltenteilung zwischen Judikative, Legislative und Exekutive einfach nicht mehr, dass die vorhanden ist, wie sie sein sollte. Ich muss immer noch wieder sagen, es geht ja nicht nur darauf, dass da irgendwelche Deals gemacht wurden oder Provisionen geflossen sind oder geschwärzte oder gelöschte SMS, sondern es geht mir immer um das Problem des sogenannten Vorsatzes. Gibt es einen Vorsatz? Das heißt, dass man mit Wissen und Wollen etwas macht, nämlich jemanden schädigt, in diesem Fall das europäische Volk oder die europäischen Völker. Das ist für mich das Entscheidende und das wird aus meiner Sicht überhaupt nicht herausgearbeitet. Das ist aber das Entscheidende eigentlich. Es findet das Volk irgendwie nicht statt. Es geht um die Bürger, es geht um die eigentlichen Opfer, nämlich die Bürger, die das Ganze finanzieren müssen. Das muss der Bürger sich klar machen, dass das das Geld ist, was aus der Tasche herausgezogen wird, um solche skurrilen Strukturen zu finanzieren. Und dann kommt natürlich dazu auch noch dieser gesamte Wahnsinn, dass wir so ein Helfersyndrom haben und der Meinung sind, wir müssten die Gelder auch noch auf der ganzen Welt irgendwie verteilen, dass man irgendwo die Elektroautoimmobilindustrie in Namibia beispielsweise finanziert. Völlig absurde Dinge, die wir haben. Wir müssen jetzt erkennen, wo liegt der Vorsatz zur Schädigung der Menschen, der Bürger, die das Ganze zu finanzieren haben. Das findet nicht statt. Das sind alles immer nur so in ihrem eigenen Saft werden die Dinge da gedreht und gerührt. Das gefällt mir alles nicht.
Zu dieser Frage, inwieweit es eben die Bürger und ihr Geld tangiert, gehört ja auch das von Frau von der Leyen verhängte Verbrenneraus in der EU. Und gibt es jetzt hier eine Meldung, dass zum Beispiel der von dir erwähnte Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, gegen Ursula von der Leyen auch schießt und einfach jetzt mal, jetzt wo schon ziemlich viel Wasser den Rhein runtergelaufen ist, behauptet, dass das Verbrenner aus falsch ist. Und es heißt jetzt hier also, dass das auch ein Gegenwind für von der Leyen ist, denn niemand habe das bislang aus der offiziellen Politik so deutlich gefordert, wie es jetzt Markus Söder tut, der CSU-Chef. Und er hat der Bild gegenüber wörtlich gesagt, das Verbrenner aus für 2035 ist falsch und muss deshalb zurückgenommen werden. Die ganze Welt fahre gerne unsere Autos, nur Europa drücke auf die Bremse. Und wörtlich weiter, unsere Automobilhersteller sind weltweit führend im Bau von Verbrennermotoren. Glaubt er das wirklich? Das ist doch schon gar nicht mehr der Fall, oder?
Also die Sache ist die, dass Herr Söder, den empfinde ich als Opportunisten, der seine Fahne heute so hängt, morgen so hängt, wie es gerade passt und seinen Wählern dient und eben halt seinen Platz an der Krippe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das nehme ich nicht mehr ernst. Ich sehe, dass er hier im Prinzip eigentlich einer ist, der morgen sagt, ich war sowieso immer dagegen, obwohl er dafür war, sich permanent widerspricht. Aber er versucht mit seiner Art der Ausstrahlung, die er offenbar auf viele Bürger hat, im Prinzip seine politischen Fehlentwicklungen, die ja ein Sammelsurium sind, zu kaschieren. Und das funktioniert beim Normalbürger vielleicht, der einfach überhaupt nicht mitdenkt, sondern sagt, das ist ein Cooler, der haut auf den Putz und sagt einfach, so machen wir das jetzt. Und das kommt dann leider an. Er spiegelt damit natürlich auch ein Stück weit die Bildungsmisere auch bei den Wählern wider. Es ist eigentlich ganz tragisch, aber es ist doch wirklich so, dass er heute so und morgen so macht. Also Herr Söder hätte in jeder Art von Regime in der deutschen Geschichte Karriere gemacht.
Ja, ich meine, er hat auch sehr unterschiedliche Aussagen getroffen zum Thema Impfen, Impfpflicht und so weiter.
Klar.
Heute so, morgen so, das ist ja sowieso ein Signal der heutigen Zeit in der Politik. Ob es Herr Spahn ist, der dann hinterher gleich ein ganzes Buch schreibt, dass man sich wohl wird entschuldigen müssen. Und andere Lauterbach pro und contra impfen, das oder Frau Merkel oder Frau Merkel zum Thema Masken. Ich kann mich noch erinnern, wie sie zu Beginn der sogenannten Pandemie gesagt hat, das sind Virenschleudern, die nutzen nichts. Und dann später also ganz strenge Gesetze erlassen hat, dass man ohne Maske nirgendwo mehr rein durfte. Das ist wirklich ein Kennzeichen dieser heutigen Zeit, dass du dich eigentlich auf keine Aussage von Politikern mehr verlassen kannst. Und man kann nur hoffen, dass diese Erkenntnis möglichst breit gefächert irgendwann bei den Menschen greift, damit sie dann auch, wenn neue Verordnungen veröffentlicht werden, sagen, nö, jetzt reicht's.
Das ist der Punkt. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen Unfähigkeit, Fehlentscheidungen, auch Fehleinschätzungen, die gut gewollt waren, und vorsätzlichen Lügen. Und das wird nicht genau unterschieden aus meiner Sicht. Wir müssen auch unterscheiden zwischen Tötung und Mord. Wenn beispielsweise jemand getötet wird durch eine Fehlentscheidung, beispielsweise durch die Pharmaindustrie, ich denke da an Contagan, oder vielleicht wird das auch irgendwann die Impfung sein, beispielsweise die sogenannte Corona-Impfung, mRNA, oder ist es eben halt aus niederen Beweggründen. Niedere Beweggründe wären zum Beispiel, dass ich jemanden in eine Situation laufen lasse, die zu schweren Krankheiten oder auch zum Tod führen können, aus Gewinnmaximierung heraus. Wenn das der Fall ist, ist der niedere Beweggrund erreicht, das wäre dann der Mord. Das heißt, wir müssen diese differenzierten Begrifflichkeiten hier deutlich bringen. Und ich frage mich, wo wirklich die Justiz in irgendeiner Form überhaupt anfängt, das zu strukturieren. Es geht doch nicht darum, dass ich sage, um Himmels Willen, die müssen jetzt alle in den Knast und die haben alle nur gelogen und betrogen. Das kann ich gar nicht sagen. Das will ich auch gar nicht sagen. Mir geht es schlicht und ergreifend darum, was kann man jetzt tun und wo bleibt jetzt im Prinzip die tatsächliche Aufarbeitung? Warum steht Frau Büx nicht in einem Untersuchungsausschuss und muss sich dann vor dem Staatsanwalt rechtfertigen und wird ins Kreuzverhör genommen? Das ist doch das Mindeste, was ich erwarten kann bei den vielen Leuten, die alle tot von der Bühne fallen und keiner wagt es auszusprechen, dass es mit der Impfung zusammenhängen kann. Das ist doch das Verrückte.
Ja, und dazu passt vielleicht auch die nächste Meldung, Andreas. Die habe ich hier gerade gesehen, die veröffentlicht wurde von der Tagesschau. Und zwar die Chefermittlerin des Cum-Ex-Steuerskandals kündigt überraschend. Also sie tritt zurück und sie übt Kritik. Also sie verlässt nach Informationen von WDR Investigativ die Justiz. Sie hat einfach die Nase voll und sie hat heute Vormittag am Montag bei der Generalstaatsanwaltschaft eine Bitte um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis eingereicht. Sie ist 50 Jahre Oberstaatsanwältin, leitet die eigens für den größten deutschen Steuerskandal eingerichtete Hauptabteilung, die derzeit gegen mehr als 1.700 Beschuldigte ermittelt. Geschätzte 12 Milliarden Euro sollen die Cum-Ex-Geschäfte die Steuerzahler gekostet haben. Und sie ermittelt seit 2012 die Cum-Ex-Fälle. Und mit ihrem Team ist es ihr auch gelungen, Kronzeugen zu gewinnen, die erstmals über die verborgenen Geschäfte ausgepackt haben. Und ihre Anklage war es, die 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil geführt hat. Und später brachten die Ermittler den einst in die Schweiz geflohenen Mr. Cum-Ex Hanno Berger in Deutschland vor Gericht. Alles das passiert, aber sie sagt, ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber, und jetzt kommt ihre Argumentation, warum sie weg will, ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Außerdem könnten sich Beschuldigte oft aus Verfahren schlicht herauskaufen, sagt sie, wenn etwa Verfahren gegen Geldbuße eingestellt würden. Wörtlich, dann haben wir den Befund, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Sie als einzelne Staatsanwältin könne daran wenig ändern. Chapeau.
Also ich habe den Artikel gelesen, der war ja auf der Tagesschau, meine ich, und tagesschau.de. Und mich hatte das ein bisschen verwundert, diese Art und Weise. Nämlich, sie sprach Scholz ganz kurz an, aber nur ganz kurz, denn Scholz spielt ja offenbar eine Schlüsselrolle bei der Cum-Ex-Affäre, wo über 12 Milliarden Euro dem Steuerzahler 12.000 Millionen wieder im Prinzip aus der Tasche gezogen wurde durch Kriminalität. Und es findet eben halt auch hier aus meiner Sicht nur halbherzig etwas statt. Sie sagt das, aber sie sagt das so ein bisschen halbherzig. Und was mich dann nachdenklich gemacht hat, ist, dass sie jetzt wechselt in eine NGO. Ich weiß nicht, wie die heißt, weil ich habe den Artikel jetzt nicht hier, in eine NGO wechselt sie, und NGOs, da zucke ich immer zusammen, wer dahinter steht, wo man dann eben halt die rechtlichen Möglichkeiten aus juristischer Sicht eben halt optimieren will. Ich habe jetzt diesen Verein nicht im Kopf.
Ich aber.
Und wie heißt er?
Ja, sie will jetzt künftig als Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation Finanzwende arbeiten. Und
Ja.
zwar im Kampf gegen die Finanzkriminalität.
Ja. Und jetzt kommt für mich die Situation, das hat für mich den Beigeschmack, könnte es sein, dass hier jemand rausgekauft wird. Denn man in eine solche, wenn einer in einer NGO, und wir wissen, dass die NGO alles sind, aber keine Nichtregierungsorganisation, sondern das sind die eigentlichen Ministerien des Kapitaldiktats, welches letztendlich die gesamte Politik beeinflusst. Und da würde ich erstmal genau in Ruhe beobachten, ob das wirklich so ist. Sie hat ja recht mit den Aussagen, dass man die Großen laufen lässt, die kaufen sich frei, und die Kleinen hängt man, und andere bleiben Bundeskanzler. Das ist alles so. Aber mir fehlt da so wirklich die klare Struktur, dass sie sagt, ich steige jetzt aus diesem ganzen Wahnsinn, weil ich es einfach von meinem Gewissen nicht mehr verantworten kann, und dann wandere ich in eine NGO, die ich nicht genau angesehen habe. Aber ich habe bei NGO jedes Mal ein Kloß im Hals, weil ich weiß, die Erfahrung hat mich gelehrt, man muss da vorsichtig sein.
Ja, vielleicht wird sie auch weggelobt. Das kann
Ja.
ja auch sein. Man verspricht ihr ein gutes Salär, vielleicht also in der freien Wirtschaft. Auch wenn es eine NGO ist, wird ja noch mal anders gezahlt als Beamtin.
Ja.
Und in der Tagesschau-Meldung heißt es dazu auch, für die Ermittlungen im Cum-Ex-Skandal dürfte natürlich ihr Ausscheiden Brohrhilkers, heißt sie, oder Brohrhilker, ein Rückschlag sein. Denn da ist ja immer noch vieles ungeklärt. Und jetzt muss sich dann eine neue Oberstaatsanwältin oder ein Oberstaatsanwalt erstmal einarbeiten.
Also das könnte sein, ich beobachte das Ganze auf jeden Fall mit einem gewissen, mit einer gewissen Vorsicht. Wenn man eins lernt in der Politik, wenn man in einer Parteistruktur oder eben halt in solchen großen Organisationen tätig ist, dann gibt es Hierarchien. Und eins lernt man als erstes: Wenn man zu gut ist, wird man abgesägt oder weggelobt. Das ist das Prinzip in der Politik. Man nennt das dann parlamentarische Demokratie.
Ja, können wir ja weiter beobachten, wie sich das entwickeln wird. André,
Unbedingt.
was spannend ist, in der zurückliegenden Zeit können wir uns erinnern, haben Städte, Urlaubsgebiete und so weiter, Großstädte viel getan, damit Touristen angelockt werden. Große Attraktionen. Man hat in Hamburg zum Beispiel ja die Elbphilharmonie gebaut und gesagt, das ist ein Wahrzeichen. Das wird Millionen Touristen anziehen aus China, aus Japan. So ist es ja dann auch gekommen. Und jetzt scheint eine Bremse eingeworfen zu werden, überraschenderweise gleichzeitig an vielen Stellen. Also mehrere Zeitungen. Ich habe hier eine Meldung von Gateway Pundit. Das ist ein US-Portal, ein freies Portal. Aber man findet das auch bei Bild und Co. Nämlich, dass in vielen Urlaubsgebieten, vor allem in Europa, jetzt plötzlich Meldungen kommen, dass man zu viele Touristen hat und man möchte das nicht mehr. Viele Gemeinden machen mobil. Es gibt Massenproteste gegen Urlauber, wie jetzt am Wochenende Zehntausende Menschen auf den Kanarischen Inseln protestiert haben gegen den Massentouristen. Tourismus, da stand dann auf den Plakaten, respektiere meine Heimat, der Tourismus erhöht meine Miete. Den Spaniern ist es also zu voll geworden auf den Inseln und auch in anderen Städten Gibt es eine Abwehrhaltung zunehmend? Zum Beispiel Venedig verlangt jetzt ab dem 25. April, also in 3 Tagen, Eintritt von jedem Tagestouristen. Der muss dann 5 € bezahlen, um überhaupt den Fuß zu setzen auf Venedigs Straßen. Und Kinder müssen nichts bezahlen. Und wenn man davon ausgeht, dass 15 Millionen Touristen im vergangenen Jahr nach Venedig gereist sind, dann kommt da natürlich einiges in die Kasse. Aber sie sagen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen damit eigentlich die Menschen ermutigen, nicht zu kommen, weil es zu teuer wird. Oder auch in Amsterdam darf jetzt zum Beispiel kein Hotel mehr gebaut werden oder nur noch dann, wenn ein anderes zumacht, damit die Zahl der Schlafplätze nicht steigt. Und das neue Hotel muss dann nachhaltiger, also grüner gebaut werden. Was sagt denn der Herr Popp dazu?
Also man sieht hier ein ganz klassisches Phänomen, wie man es schafft, durch Lobbyorganisationen Branchen zu zerstören. Der einzelne Gastwirt, der von den Kunden abhängig ist, von den Gästen, derjenige, der sein Zimmer vermietet, eine kleine Pension, die werden nicht da vorne stehen und mitorganisiert sein und werden sagen, schützt meine Heimat, weil er nämlich sehr genau weiß, dass er dadurch durch die Touristen viele Steuereinnahmen abführen muss. Das heißt, die Touristengebiete nehmen ja gigantische Steuereinnahmen ein durch die Touristen. Und wenn der Staat, also die Ordnung in einer Gemeinde, nicht in der Lage ist, diese Gelder, die man dann einnimmt, zum Beispiel zu nutzen, um die Einheimischen zu fördern, damit sie bezahlbare Mieten bekommt, das ist doch nur eine Frage der Umverteilung, wenn man das nicht alles in Green Deals und in irgendwelche Windkraftanlagen im Prinzip investiert, sondern tatsächlich auch für die Menschen, dann würde ein gleichmäßiger Wohlstand entstehen. Aber was wir hier schaffen ist, es gibt da einen Tourismusverband oder Tourismusverbände und da sind dann irgendwelche Funktionäre ganz oben. Und diese Funktionäre arbeiten dann gegen die eigene Branche, weil sie schlicht und ergreifend gekauft werden. Das kennen wir von den Gewerkschaften, von den Unternehmerverbänden beispielsweise, wo dann letztendlich die eigentlichen Unternehmen und die Mitglieder schon in der Kreishandwerkerschaft, habe ich das damals erlebt, in einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide, wie da Gelder geflossen sind, von Versicherungsunternehmen, wenn die dann beispielsweise für ihre Teilnehmer, für ihre Handwerksbetriebe dann Betriebsversicherungen abgeschlossen haben und die dann hintenrum Provision kassiert haben. Das ist genau diese Situation. Es ist eine Korruption von unten nach oben und genau hier ist es wichtig, die Staatsquote runterzusetzen und sich wieder auf die freie Marktwirtschaft zu konzentrieren.
Ja, ich habe ja eher auch so das Gefühl, mir kam immer wieder die Vokabel Great Reset in den Sinn, als ich das gelesen habe, denn das ist ja das, was Klaus Schwab in seinem Buch 2020 veröffentlicht, ja alles schon geschrieben hat, dass man nicht mehr reisen wird und wenn man nicht mehr reisen soll, müssen natürlich auch die Tourismus-Attraktionsorte dementsprechend gebrieft werden.
Richtig, und da werden dann Millionen und Milliarden investiert, um die Leute aufzuhetzen gegen die Touristen, weil die Leute, selbst die Einheimischen, gar nicht merken, dass sie eigentlich von den Touristen alle leben. Da wird dann erklärt, die Miete ist einfach nur zu teuer. Und das ist ja nur die halbe Wahrheit. Das könnte man über die Steuergelder der Touristen natürlich locker kompensieren. Und da würde noch mehr überbleiben. Wenn die Touristen wegbleiben, bricht die Ökonomie dann zusammen.
Ja, und zum Schluss noch eine Meldung aus den Niederlanden. Es geht um den WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften, die man ja im Mai durchsetzen möchte weltweit, damit die WHO globale Macht hat über die Menschen. Die haben jetzt noch mal ihr Papier, ihr Abstimmungspapier neu entworfen bzw. verändert. Norbert Hering schreibt dazu, der neueste Entwurf des WHO-Pandemievertrags für die Ende des Monats anstehende Sitzung des Verhandlungsgremiums verschleiert noch stärker als der vorangegangene die Absicht, die systematische Überwachung und Manipulation der öffentlichen Meinung in Gesundheitsfragen zur internationalen Norm zu machen. Sie haben also einfach ein paar Artikel anders formuliert und haben Worte wie Desinformation und so weiter haben sie umformuliert. Sein Fazit lautet, zusammengenommen mit der Resolution zur Nutzung der Verhaltenswissenschaften von 2023 bleiben Inhalt und Absicht dieselben. Sie werden nur besser verschleiert. Die Bemühungen zur Verschleierung der wahren Absichten zeigen, dass die öffentlichen Proteste mindestens wehtun. Und dazu passt auch die Meldung, dass in den Niederlanden das Parlament die WHO-Reform zunächst einfach mal abgelehnt hat. Und das schreibt TKP. Die haben also einen Antrag angenommen im niederländischen Parlament, der die Ablehnung des Pandemievertrags und der Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften vorsieht. Wie würdest du das einordnen?
Wir haben ja immer dasselbe Prinzip wieder von Demokratieverständnis. Mich erinnert das damals an die europäische Verfassung, die man machen wollte. Da wurden dann alle Staaten aufgefordert, die Bürger sich für die europäische Verfassung auszusprechen. Außer die Deutschen natürlich, weil sie keine souveränen Bürger sind. Das ist klar, die nicht. Aber ansonsten durften das alle. Und da war dann zum Beispiel Irland und die haben sich gegen die europäische Verfassung ausgesprochen. Und dann hat Frau Merkel im Fernsehen gesagt, dann müssen die eben nochmal wählen. Und zwar so lange, bis das Richtige rauskommt. Und dann hat man die Europäische Verfassung umgenannt, nannte sie Vertrag von Lissabon, glaube ich. Ich habe jetzt den Begriff nicht im Kopf. Und ich glaube, so ist egal, ist auch wurscht jetzt, hat es umbenannt und ein paar Kommatas umgesetzt und dann mit Milliardenbeträgen im Prinzip eine Werbekampagne gefahren. Und dann wurde nochmal gewählt und dann haben sie sich dafür entschieden. Das ist das Demokratieverständnis, was wir haben. Und genauso läuft es hier auch. Da wird ein bisschen umgefummelt. Man versucht hier einen Text zu entwickeln, der nicht Klarheit und Wahrheit schafft, was die Juristerei eigentlich sollte, sondern genau das Gegenteil. Es sind nur Vernebelungsbomben. Es soll keiner erkennen, worum es eigentlich geht.
Ja, und wir haben natürlich alle hier, die freien Medien und auch die freien Wissenschaftler und Mediziner, viel gekämpft und getan, um Aufklärung zu bringen, was das bedeuten würde, wenn im Mai das beschlossen wird. Wir haben dann immer noch eine Zeit von, ich glaube, 10 Monaten bei den internationalen Gesundheitsvorschriften als Einspruchsfrist und beim Pandemievertrag sind es, glaube ich, dann 12 Monate. Da kann auch noch viel passieren und die Signale vieler anderer Länder sind inzwischen auch eindeutig. Also Beobachter gehen davon aus, dass es sehr schwer sein wird, für die WHO das Ganze durchzusetzen. Deswegen wahrscheinlich nochmal dieses Umformulierungsmanöver. Und wir können alle nur beten, dass es nicht dazu kommt.
Das können wir von ganzem Herzen, denn die Aufgabe des eigenen Ichs ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und die WHO bedeutet, dass jeder Mensch sein Ich aufgeben muss. Also seine eigene Entscheidungsvollmacht über seinen Körper, über seine Psyche, über alles. Das sind wir schon ganz stark, aber das Ganze jetzt wirklich juristisch verbrieft.
Andreas, du hast es geschafft. Das war es heute schon.
Wunderbar.
Ja, kannst
Also
wieder zu
der.
den Hühnern.
Die Sonne scheint wirklich jetzt gerade. Jetzt kommt sie richtig raus. War noch ein bisschen Frühnebel. Ist ja noch sehr früh hier heute Morgen. Aber jetzt kommt die Sonne raus, blauer Himmel und die Hühner kommen gleich raus.
Schöne Grüße nach Kanada. Ihr Lieben, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch.
Alles Liebe und ich hoffe, du bist bald wieder da. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao, tschüss.
Tschüssi, tschüss, tschüss.